Hey, liebe Zuhörende, liebe Bitches und Queens da draußen. Bevor die neue Folge losgeht, habe ich ein kleines Geständnis zu machen. Wir haben diese Folge nämlich schon Anfang Juni aufgenommen und reden da auch intensiv über den Pride Month. Aber ich bin einfach eine lange Zeit nicht dazu gekommen, die Folge fertig zu schneiden. Das tut mir extrem leid. Es sind einfach sehr viele Projekte dazwischen gekommen. Deswegen hat dieses Herzensprojekt ein bisschen drunter gelitten. Aber ich habe mir gedacht, ich nutze einfach die Gunst der Stunde und weise einfach darauf hin, dass wir die LGBTQIA+-Community ja nicht nur im Juni unterstützen sollen, sondern natürlich das ganze Jahr über. Ich hoffe aber natürlich, ihr habt alle einen wunderschönen Juni verbracht und wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und einen wunderbaren Juli.
Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Wir begrüßen euch da draußen im Äther. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Ich freue mich extrem.
Ich freue mich auch. Ja, willkommen zurück.
Willkommen
zurück.
Nach
ein bisschen
zurück.
Pause, die sich so ergeben hat, sind wir wieder da.
Genau. Mir gegenüber sitzt die wunderbare, offenherzige, wahnsinnig schlaue, starke, selbstständige Cis-Frau Stefanie.
Und mir gegenüber sitzt die großartige, belesene, gescheite, überlegt, stimmt gar nicht. Also du bist dann überall, also lass mich nochmal anfangen.
Nein, das lassen wir jetzt drinnen, das
wir
stimmt schon.
Eh
ich bin manchmal sehr unüberlegt, also bei mir ist der Mund manchmal schneller als der Kopf.
Das ja, aber das ist ja auch eigentlich eine Qualität und damit ist eigentlich überlegt einfach nur das falsche Wort gewesen, so eben die
spontan.
Die spontane, genau. Die spontane, schnelle, aufmerksame und wunderschöne, oh, mit neuer Haarfarbe, sehr attraktive Cis-Hetero-Frau Vero.
Oh, immer dieser Scheiß im Manzen.
Wir zwei sehen uns ja auch in letzter Zeit immer seltener, oder?
Das stimmt, das stimmt.
Dagegen müssen wir was tun.
Ja.
Ja, wir haben uns vorhin ja schon überlegt, dass wir vielleicht dazu was sagen wollen. Es freut uns beide wahnsinnig, dass wir so viele tolle ZuhörerInnen haben, die uns immer begleiten. Und wir bemühen uns auch, dass wir immer öfter Folgen herausbringen. Aber wie ihr wisst, ist ein Podcast einfach ein Haufen Arbeit. Also man hat die Recherche, man muss sich vorher erst einmal wen raussuchen, man muss eine Thematik heraussuchen, die muss dann auch recherchiert werden, dann schreibt man sich das zusammen, dann muss das aufgenommen werden, dann muss die Aufnahme überarbeitet werden, dann wird die Aufnahme zusammengeschnitten und dann haben wir noch wunderschöne Bilder, die rauskommen und es ist einfach ein Haufen Arbeit und wir sind halt nur zu zweit.
Genau, und wir haben beide viel zu tun und viele Baustellen nebenbei auch noch. Und deshalb sind wir immer wieder ein bisschen unregelmäßig und wir sehen es aber, dass ihr das trotzdem hört und das ist, beim Podcast ist das gar nicht so selbstverständlich, wenn etwas unregelmäßig rauskommt, dass die Leute trotzdem dranbleiben.
Ja, deswegen sehen, großes Danke vielleicht zuerst
ja,
mal.
Genau, ja, genau, großes Danke. Wir sehen an den Zahlen, dass ihr das uns trotzdem hört, auch wenn wir auf uns warten lassen und nicht die verlässlichsten sind.
Noch nicht. Wer weiß, was in Zukunft irgendwann mal kommt.
Genau, wir haben gute Vorsätze. Je größer der Podcast ist, desto mehr gibt es die Möglichkeit, dass es auch nicht nur ein Hobby für uns ist, sondern dass es auch einfach sich selbst finanziert.
Ja.
Und genau, dazu muss der Podcast größer werden. Und damit er größer wird, müssen wir
mehr Leute haben, die uns zuhören.
Ja, dann müssen wir mehr liefern hier.
Ja, und wir müssen mehr liefern, das sowieso. Na gut, aber mehr dazu, wie ihr uns unterstützen könnt, wie immer am Ende dieser Folge. Ich springe schon so weit vor. Stefanie, für alle, die uns zum allerersten Mal hören, magst du uns vielleicht einmal vorstellen?
Zurück vom Ende der Folge, wieder an den Anfang.
Genau.
Wir sind die Vibesbilder, wir sind ein Her-Story-Podcast. Frauenflinters, Frauen mit Sternchen stehen bei uns im Mittelpunkt und zwar historische Figuren. Das ist egal welches Jahrhundert, egal welcher Kontinent, egal welcher Beruf, egal ob adelig oder arm. Wir suchen uns spannende Frauen, Sternchen, Biografien raus und stellen die uns gegenseitig vor, wobei immer nur eine recherchiert hat und die andere sich überraschen lässt. Heute hat die Vero recherchiert.
I did it.
Ich bin überrascht, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass sie ganz Pride Month narrisch ist gerade. Also
ja,
vermute ich etwas in diese Richtung.
Ja. Eine Vermutung besteht auf jeden Fall. Und im Anschluss unterhalten wir uns auch über ein Thema, das von dieser Biografie inspiriert wurde. Wenn du uns gerade zum allerersten Mal zuhörst, dann möchten wir zum Thema Pride Month auch gerne nochmal auf Folge 7 RitterInnen im Korsett hinweisen. Da haben wir über Geschlechteridentitäten und Pronomen schon relativ ausführlich gesprochen. Das heißt, wenn dich in dieser folgenden Geschichte vielleicht etwas verwirrt oder dir meine Sprache Sorgen macht oder du dich nicht ganz auskennst, dann kann Folge 7 dir hilfreich sein.
Die Sprache Sorge macht.
Ja,
oh je,
so ist das,
hat
ja
sie einen Schlaganfall.
Ich verstehe. Was ist passiert? Aber without further ado, bist du schon gespannt aufs heutige Vibes-Bild?
Und wie? Seit Wochen.
Dann geht's los.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evastochter.
Am 28. Dezember 1882 erblickte ein Kind namens Einar Wegener im dänischen Vejle als jüngstes von vieren das Licht der Welt.
Ah.
Weißt du jetzt schon, um wen es geht?
Ich glaube.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Einar hatte ein schmales Gesicht und längere blonde Haare und beschreibt aus eigener Sicht, dass der Bub immer wieder mal als Mädchen verwechselt wird. Einar wird dadurch auch oft gemobbt und gehänselt, du Mädchen. Und letztlich will Einar beweisen, dass N ein richtiger Junge sei, prügelt sich und stellt seine Stimme etwas tiefer. Einar merkt früh, dass N ein großes Interesse für Kunst entwickelt. Einars Vater war da nicht so happy drüber. Der hat sich gedacht, Kind, lern heute was Gescheites. Ein Konzept, das wir mehr als 100 Jahre später natürlich nicht mehr kennen. Einar konnte sich jedoch gegen den Vater durchsetzen und landete im süßen Alter von 19 Jahren an der Kunsthochschule Kopenhagen. Dort trifft Einar zum ersten Mal auf Gerda Gottlieb. Gerda hatte ähnliche Erfahrungen mit ihrer Familie durchgemacht, die sich auch nicht für ihre Tochter gewünscht hatten, Kunst zu studieren, sondern vielmehr vielleicht Hausfrau und Mutter zu werden. Als Einar auf Gerda trifft, war es beiderseits möglicherweise schon Liebe auf den ersten Blick. In jedem Fall fühlten sie sich nicht nur durch ihre Kunst tief verbunden, sondern waren von nun an einfach unzertrennlich. 1904 heirateten die beiden und beide fanden Anerkennung für deren Kunstwerke, welche wohl auch sehr unterschiedliche Stile abbildeten. Außerdem wurden sie auch für Illustrationen von Büchern beauftragt. Gerda malte auch oft Porträts und Abbildungen von wunderschönen Frauen, unter anderem von der dänischen Schauspielerin Anna Larsson. Eines Tages kann Anna nicht pünktlich zu ihrer Sitzung zu Gerda kommen und Gerda ist schon etwas pisst und spürt den Druck, ihr Werk endlich fertig malen zu müssen. Da hat Anna eine Idee. So, magst nicht einfach die Beine vom Einar abmalen? Die sind ja eh genauso schön wie meine. Und Einars erste Reaktion war eher so, sicher nicht. Ich ziehe mir fix kein Kleid an, soweit kommt's noch. Aber Gerda hatte wohl sehr gute Überredungskünste. Einar zieht Kleid, Strümpfe, Schuhe und Perücke an und wird außerdem geschminkt. Und als sie Einar in diesem Outfit so vor sich haben, sind beide komplett geflasht, wie gut diese Person da aussieht.
Mhm.
Vor allem wirkt es so, als hätte N nie was anderes angehabt. Es wirkt nicht wie ein Kostüm,
ja.
Es wirkt einfach richtig. Gerda beginnt zu malen und nach einer Zeit stoßt Anna Larsson auch dazu, die Einar zuerst gar nicht erkennt. Sie sagt, offensichtlich war Einar in einem anderen Leben eine Frau oder sonst hat die Natur einen Fehler bei dir gemacht. Als Einar sich umziehen möchte, meint Anna, nein, Einar möchte ich heute eigentlich nicht treffen, bitte bleib doch heute Lilly. Mhm. Und hier erwacht nun unsere Bitch Queen für die Folge 43. Alle begegnen zu dieser Zeit, dieser Situation noch mit viel Spaß und Belustigung. Also es ist eher so ein Spaß, dass einer echt aussieht wie eine Frau. Kurz darauf nahm Gerda Lilly aus Spaß eben mal auf einen Ball mit, um Lilly der Kunstszene in Kopenhagen vorzustellen. Lilly hatte eine wilde Nacht dort, wurde oft von Männern zum Tanz aufgefordert, auch geküsst und angefasst. Mhm. Macht also leider so alles mit, was Frauen so mitmachen im Alltag. Von einem Mann ist Lilly so angegraben worden, dass Xi gesagt hat, hey, ich bin ein Mann in einem Kleid. Mhm. Aber der Typ wollte es einfach partout nicht glauben, bis Xi ihm ins Gesicht geschlagen hat. Mhm. Lilly wurde nun immer mehr zu Gerdas Lieblingsmodell. Die Porträts von Lilly finden auch immer mehr Zuspruch beim Kopenhagener Publikum und verkaufen sich gut. Allerdings vermehren sich Gerüchte, dass dieses Modell der Gatte der Künstlerin sei. Und das passt so gar nicht in die Kunstwelt Kopenhagens. Mhm. Zu dieser Zeit zumindest.
Ja.
Also beschließen die beiden, in den frühen 1920er Jahren nach Paris zu gehen. Zu dieser Zeit reden Aina und Gerda über Lilly, als sei sie eine dritte separate Person. In Paris sind sie zu Beginn übrigens im selben Hotelzimmer untergebracht, wo Oscar Wilde seine letzten Tage verbracht hatte.
Ah, ja.
Lilly taucht meistens nur auf, wenn Gerda ein Modell braucht oder eine Freundin zum Reden. Gerda ist künstlerisch mittlerweile so erfolgreich, dass sie sich dann auch ein eigenes Studio leisten können. Motiviert durch einen Typen, der bei einem Gespräch in einem Nachtlokal erwähnt, dass er zu 100% immer Frauen von Männern unterscheiden könne, egal was sie anhaben, kommt Lilly auch mal als Begleitung von Gerda mit raus, weil da müssen sie ihm natürlich das Gegenteil beweisen.
Wie kommt man auf dieses Gesprächsthema?
Ja,
ich erkenne immer, ob das ein Mann oder eine Frau ist.
So ganz natürlich in der Situation. Und was willst du trinken? Übrigens, ich erkenne immer, was für ein Geschlecht unter dieser komischen Verkleidung steckt.
Ja. Klingt so, wie wenn das nicht nach dem ersten Getränk passiert wäre, dieses Gespräch.
Weiß ich nicht. Ich glaube, manche Menschen tragen diese Agenda schon mit sich, oder? Und dass man sagt, es gibt nur zwei Geschlechter.
Ja, gut, damals ja sowieso. Ne?
Ah, ja. Gerda stellt den Leuten Lilly vor und die Menschen sind begeistert. Was für eine charmante und schöne Frau. Immer wenn Gerda auf einer angesprochen wird, à la, wo ist er denn heute, erklärt sie, ah, weißt du was, die Lilly und der einer, die verstehen sie nicht so gut. Also es ist immer besser, wenn ich
entweder
einzeln
oder
mit den beiden unterwegs bin, ja, also dass man nie gleichzeitig mit denen unterwegs ist. Einer verspürt immer mehr, dass seine Identität nicht mit dem Geschlecht, das N bei der Geburt zugewiesen wurde, übereinstimmt. Allerdings gab es zu dieser Zeit ja kaum Berührungspunkte mit der queeren Community, geschweige denn das Vokabular, um auszudrücken, was in dieser Person vorging. Aber einer beschreibt Lilly als einen anderen Teil seiner Persönlichkeit. So als eine Art Doppelwohnung des Körpers und einer von beiden muss immer um die Kontrolle kämpfen.
Mhm.
So wird es von einer bzw. Lilly beschrieben.
Mhm.
Gerda beginnt vor anderen Leuten auch Lilly als ihre Schwägerin vorzustellen. Es gibt auch einen Herrn namens Claude, der immer wieder mit Lilly flirtet und zu Lilly auf romantische Art und Weise so kleine Hinweise droppt.
Mhm.
So, einer wäre vielleicht böse, wenn er wüsste, was er jetzt für einen wunderschönen Abend mit Lilly verbringt. Also so Bit für Bit checkt dieser Claude, dass Lilly in Einas Körper ist.
Mhm.
Aber nicht nur das, sondern dass es auch die authentischere Person ist,
ja.
Also der eigentliche Mensch.
Ja.
Für Claude ist einer das Gespielte.
Ja.
Du bist Lilly.
Ja.
Lilly bezeichnete Claude später als ihren Bruder und Beschützer. Eine volle Transition hat aber innerlich noch immer nicht stattgefunden, obwohl Lilly mehr und mehr Überhand nimmt. Aber immer noch mit diesem Wir machen uns einen Spaß, gedeckelt wird. Im Gespräch mit Gerda sagt einer einmal, wie schade wäre es eigentlich, wenn Lilly nie wieder zurückkommen würde. Und Gerda meinte, sie fühlte sich verantwortlich und schuldig, weil sie die Situation ja so befeuert hätte und offensichtlich zu so einer Disharmonie in einer beigetragen habe. Weil sie ja merkte, wie schlecht es einer ging, wenn Lilly nicht zum Vorschein gekommen ist.
Mhm.
Das ist immer ein bisschen schwierig, diese Situation als Partnerin bzw. Ehefrau da zu spüren, den Mensch, den ich liebe, dem geht's nicht gut, dem geht's besser, wenn was anderes passiert, aber ich hab den ja dazu gedrängt, so in die Richtung, wer weiß, so. Also kann das irgendwie noch nicht ganz fassen.
Ja.
Aber die Liebe zu dieser Person ist auf jeden Fall da.
Ja.
Na, kannst du dir vorstellen.
Es manifestiert sich also wirklich, dass Lilly eine freie, glückliche Person zu sein scheint und einer depressiv und unglücklich wirkt. Woraufhin Gerda einer rät, zu einem Arzt zu gehen, welcher halt was gegen Nerven gibt. Hilft nicht wirklich, oh Wunder. Einer schläft nicht, wird depressiver, kommt nicht mehr wirklich zurecht. Lilly nicht. Also bleibt Lilly immer länger und teilweise auch schon tagelang. Jetzt kommt ein bisschen was Eigenartiges auf uns zu. Einer hat immer wieder Nasenbluten. Also eigenartig nur für mein eigenes Empfinden. Nicht, dass ich das als grundsätzlich eigenartig bezeichnen würde, aber ich erzähle es einfach mal. Einer hat immer wieder Nasenbluten und merkt mehr und mehr, dass Xi eine Frau sein will, beziehungsweise vielleicht schon ist. Und beschreibt dieses Nasenbluten als, Lilly hat das für sich so beschrieben, so, das ist meine Art von Menstruation.
Na, geh auf.
Das ist ja wie bei der, jetzt weiß ich wieder nicht, welche Folge das war, wo es um die mittelalterliche Gynäkologie ging.
Ja.
Da war dann auch irgendwann diese These, das Blut in den Frauen muss einfach raus.
Woanders raus.
Muss
ja,
einmal im Monat raus.
Ja.
Und wo ist dann eigentlich egal? Und dann gab es ja das irgendwie mit...
Mit Aderlass und
aber
so
Aderlass
auch.
Aber Aderlass und ja. Mit den Fußsohlen war auch...
Ja. Oh Gott, ja. Gott, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt.
Genau, mit den Wieselhoden.
Ja, genau.
Die Trotter mit den Wieselhoden und der Bullengalle. Genau, aber Nasenbluten.
Genau.
Bezeichnet
Lilly als deren Menstruation. Mhm. Was nicht das einzige Weirde ist, was man von Lilly so liest. Allerdings darf man eben nicht vergessen, dass diese binären Rollenbilder ja selbst zur heutigen Zeit noch tief in uns drin sitzen und wir ja selbst auch aktiv was dazu tun müssen, um das zu verlernen oder unlearnen, wie es im Englischen bezeichnet wird.
Ja.
Also wie arg das noch zu Lillys Zeit war, können wir uns vielleicht kaum vorstellen. Ja.
Ich kann es mir auch kaum vorstellen, weil es einfach dieses Konzept auch nicht gab von mehreren Geschlechtern.
Ja, also das ist was Fluides ist an
genau,
sich.
Ja.
Und so.
Ja. Ja, also du musste Lilly ja das quasi alles komplett neu denken. Weil
alles
dazu
komplett allein.
Keine Vorbilder.
Keine Vorbilder und vor allem auch niemanden, mit dem sie darüber reden kann, der Xi was Ähnliches durchgemacht haben könnte.
Alter.
Aber mit diesen Nasenbluten scheint einer zu entscheiden, dass Lilly mehr und mehr Kontrolle im Körper gewinnt. Also das ist so der Gedankengang. Gerda merkt, wie psychisch krank einer aber mittlerweile schon ist und will helfen, indem sie N nach Italien bringt. Dort lernt Gerda einen Fernando kennen, mit dem sie wohl auch ein bisschen anbandelt und einer merkt, wie frei Gerda auf einmal ist. Vor allem macht einer zu schaffen, dass N meint, N sei eine Belastung für Gerdas Leben. Wenn einer nicht wäre, dann wäre Gerda so viel freier. Einer kann nicht mehr. Und Triggerwarnung für alle, bei denen Thema Suizidgedanken was auslöst, bitte ein paar Minuten vorspringen oder nicht alleine weiterhören. Aber einer merkte, es sei besser für alle, wenn N sich umbringt. Das ist leider schon da, dieser Gedanke, und wird immer größer. Einer macht daraufhin einen Pakt mit sich selbst aus. Wenn ich nicht innerhalb eines Jahres einen Arzt oder eine Ärztin gefunden habe, die mir dabei hilft, mein Leben zu leben, dann war es das für mich.
Wirklich so mit... Mit
Deadline. Ich ja, ein krankes sagen, Wort jetzt dazu, aber ja, es ist sehr beschreibend. Also wirklich so, ein Jahr habe ich Zeit. Bis dahin muss es mir besser gehen oder ich muss jemanden gefunden haben, sonst muss ich diesen Schmerz beenden und will ihn so beenden, dass ich, also ich will ihn einfach nicht mehr fühlen und nehme mir das Leben. Wenn man die Geschichte so ein bisschen durchgeht, finde ich, merkt man selber auch wieder so als Cis-Person, dass manche immer noch glauben, dass das so von heute auf morgen entschieden wird.
Ja,
ja, ich wechsle jetzt mein Geschlecht, damit es mir besser geht oder weil es mir halt gerade einfällt oder weil es halt gerade modern ist oder was auch immer. Ja,
dass es so eine leichtfertige Entscheidung ist.
Genau.
Also das ist ja,
das geht echt mit einer Identitätskrise einher.
Ja, total, ja sicher. Ja, eben, das ist ja so eine wahnsinnige Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und ein langer und sicher oft schmerzhafter Prozess. Und abgesehen davon, auch wenn es gesellschaftlich, glaube ich, doch immer besser wird, aber man ist so viel Unverständnis auch ausgesetzt und so viel Diskriminierung, alleine deshalb macht das ja niemand leichtfertig und sagt so, ah, ich glaube, boah, ich sage das jetzt halt und dann ändert sich irgendwas für mich zum Positiven, so, was ja immer unterstellt wird, dieses, dass das irgendwie, weiß ich nicht, weiß.
Ja.
Ohne innere Not, meine ich jetzt. Jetzt habe ich mich da irgendwie verhaspelt bei dem Satz, aber.
Nein, also ich weiß, was du meinst. Also es wird hoffentlich vielen mittlerweile leichter gemacht und es wird viele Menschen geben, hoffentlich, die ein anderes Verständnis dafür haben und gerade was jetzt zum Beispiel die Sexualität betrifft, dass es da irgendwie ein größeres Spektrum gibt, das kommt, glaube ich, so nach und nach an. Aber selbst da ist es noch immer nicht leicht, ein Outing zu haben. Also gerade erst vor kurzem auf FM4 nachgelesen, dass wir in Österreich immer noch kein so fortschrittliches Land sind, dass keiner Angst haben muss, sich zu outen im Arbeits- oder Schulkontext.
Ja.
Wenn es um Geschlechtsidentität geht, also was jetzt nicht die Sexualität, sondern einfach die eigene Identität betrifft, da sind wir noch irgendwie sehr starr und festgefahren in dieser, es gibt nur zwei Geschlechter und nichts dazwischen oder darüber hinaus.
Oh, immer dieser scheiß Emanzen!
Also, einer ist auf der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin. Der erste Arzt stellte die Diagnose Schizophrenie, was sich für einer nicht richtig anfühlte und wo wir aus heutiger Sicht auch sagen können, dass das auch einfach nicht richtig war. Ein anderer Arzt meinte, N leide einfach nur unter Homosexualität. So, als Krankheit, ne? Ist eh klar.
Ja.
Und sollte sich einfach wie ein Mann benehmen. Es tut mir leid, wenn ich lache, aber es ist so absurd. Also es ist irgendwie.
Lass es doch einfach.
Genau.
Zieh doch einfach wieder Hosen an.
Genau. Mansplaining. Erst als einer sich auf den Weg nach Deutschland machte und ein Gynäkologe namens Kurt Warnekross in Berlin meinte, einer könnte Inter sein und bräuchte vielleicht eine experimentelle Gender-OP, fasst einer sich ein Herz und wieder Hoffnung. Ich springe einfach wieder ein paar Schritte, weil die Geschichte halt wirklich sehr lang ist. Es gibt auch eine sehr lange Autobiografie. Jedoch würde das den Rahmen dieser Folge sprengen.
Ja.
Und N kommt, nachdem er bei Kurt Warnekross in Berlin war, nach Dresden zum Institut von Dr. Magnus Hirschfeld. Dieser war ein Wissenschaftler, der sich der Forschung von Gesundheit von LGBTQIA+-Personen verschrieben hatte. Sein Institut für Sexualwissenschaft verhalf über 2000 Personen bei Gender-Thematiken, sexuell übertragbaren Krankheiten, Gynäkologie und Sexualbildung. Man muss dazu sagen, dass es ein experimentelles Feld war. Das heißt, man hatte auch versucht, ob man Homosexualität und Anführungszeichen heilen könnte. Die sind dann aber zum Glück schnell draufgekommen, dass es kein internistisches Problem ist und haben sich wieder mit anderen Dingen weiter befasst. Aber dieses Institut hat sich diesem Thema verschrieben. 1930.
Ja. Wahnsinn.
Ja?
Mhm.
Das muss man sich bewusst machen.
Ja.
Wir waren schon mal da.
Ja,
waren einfach schon mal
da. Genau, beziehungsweise gab es einfach früh dann doch Leute, die sich der Thematik angenommen haben.
Ja. Dort gab es übrigens auch die größte Bibliothek Europas zu Gender-Thematiken. Intersexualität oder wie das damals noch hieß, Hermaphroditen, Transpersonen und non-binäre Personen. 1931 hatte eine Frau namens Dorchen Richter die weltweit erste geschlechtsanpassende OP. 1933 wurden alle Daten, alle Studien, die komplette Bibliothek und das Institut komplett durch die Nazis zerstört. Vermutlich ist dabei auch Dora Richter ums Leben gekommen. Wir sind jetzt aber erst im Jahr 1930. Und einer bekommt das Angebot, in einer ersten experimentellen Operation seine Hoden entfernt zu bekommen. Die OP dauert einige Stunden und scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Lilly gibt sich jetzt zum ersten Mal auch so die Erlaubnis, eine Frau sein zu dürfen, unter Anführungszeichen, weil sie sich selbst auch langsam als Frau sieht und annimmt. Sie wird vom Arzt auch meine Dame bezeichnet oder vielleicht hat der Arzt auch Fräulein gesagt, ich weiß nicht mehr in der Übersetzung, was genau für ein Terminus verwendet wurde, aber ein weiblich gelesener Artikel wurde benutzt. Mhm. Und das dürfte sich für Lilly extrem gut angefühlt haben.
Ja.
Gerda hat den ganzen Prozess übrigens unterstützt und auch Claude hat Blumen geschickt.
Ah ja.
Ganz 100% Frau kann sie sich anscheinend noch immer nicht fühlen, denn wie es scheint, es liegen ja noch andere OPs zwischen ihr und ihrer vollen inneren Akzeptanz, nur noch Lilly zu bleiben. Die zweite Operation soll das Einpflanzen von Eierstöcken kennzeichnen. Lilly distanziert sich mehr und mehr von allem, was einer im Leben zu einer identifiziert hatte.
Mhm.
Denn für Lilly ist einer der Bruder, der jetzt verstorben war. Für Gerda hat sich die Beziehung auch geändert, weil sie einerseits, wir haben eben schon vorher kurz drüber gesprochen, einen Menschen sieht, der Schmerzen hat, für den sie da sein will und dem sie auch ganz herzlich tiefe Besserung wünscht, aber natürlich auch einen Ehemann, den sie liebte und jetzt verloren hatte, unter Anführungsstrichen.
Ja.
Wobei sie sagt, nach dieser Operation war es, als hielt ich meine Schwester im Arm. Das heißt, sie kann immer noch eine Art von Liebe für Lilly empfinden, aber eben nicht mehr romantisch oder sexuell.
Mhm.
Wobei manche Menschen auch spekulieren, dass Gerda vielleicht auch lesbisch oder bi gewesen sein könnte, weil sie im Gegensatz zu einer eben viel mehr so sexuelle Bilder von Frauen mit Sternchen gemalt hatte.
Ja.
Und einer mehr Landschaften so darstellte. Ich zeig dir nachher gerne
ein
bisschen so, in welche Richtung es gegangen ist.
Ja.
Lilly hat übrigens nie gemalt.
Okay.
Ja, in ihren Augen war das Malen ein Teil von einer und das musste sie alles sterben und hinter sich lassen. Also okay. Das war halt echt so ein, eben, man war halt damals noch nicht ganz so weit, dass man sagen kann, ich war immer schon der Mensch, der ich war.
Mhm.
Ich habe einfach nur zu mir selbst gefunden, sondern für Lilly war es halt echt so, okay, ich war zur ersten Zeit einer und einer ist tot. Tot ist, es war mein Bruder und jetzt bin ich voll und ganz. Also hat diese Kontrolle in ihrem Körper übernommen. So beschreibt Lilly das.
Ja.
Eines Tages bekommt Lilly Post mit ihrem neuen dänischen Pass. Lilly Elbe. Lilly nach der Lilie, die für Reinheit, Weiblichkeit und Wiedergeburt steht und Elbe nach dem Fluss bei der Frauenklinik bei Dresden, das ihr zu einem neuen Leben verholfen hatte.
Das ist ein schöner Name.
Ja, dieser Pass ist auch ein Meilenstein in der Geschichte von Transpersonen.
Ja.
Das Leben, das finde ich super.
Lilly bereitet sich jetzt auf ihre letzte OP vor, wo ihr Penis und Skrotum entfernt werden sollen. Das ist mit viel Hoffnung, aber natürlich auch Angst verbunden, weil sie weiß, danach muss ich raus ins Leben. Und die Operation ist erfolgreich.
Ah, super.
Ich kämpfe gegen die Voreingenommenheit des Spießbürgers, der in mir ein Phänomen, eine Abnormität sucht. Wie ich jetzt bin, so bin ich eine ganz gewöhnliche Frau.
Ja, hallo, schöne Frau.
1931 wird die Ehe zwischen Lilly und Gerda aufgelöst, also annulliert vom dänischen König, by the way. Weil unter normalen Umständen eine Ehe nicht so schnell annulliert werden konnte, aber dadurch, dass jetzt klar war, Lilly ist eine Frau, Gerda ist eine Frau, das wird wahrscheinlich geholfen haben, sage ich jetzt mal, die Ehe aufzulösen, aber weil es damals halt auch noch keine gleichgeschlechtliche Ehe gab.
Ja, aber das heißt, der Wunsch nach Annullierung kam schon von Lilly und
das
Gerda?
Das war im Sinne aller Beteiligten, sozusagen. Lilly geht jetzt aber zurück nach Dänemark und muss sich ihren alten Freundschaften und Familienmitgliedern stellen. Ihre leibliche Schwester ist wohl sehr bemüht, aber sagt unbewusst auch ein paar Mal einer zu ihr, was sie extrem triggert und schmerzt.
Ja.
Also das ist auch was, was für viele Menschen, glaube ich, einfach, die das sowas nicht durchgemacht haben, schwer nachzuvollziehen ist. Dass es nicht ein, jetzt bin ich beleidigt oder warum kannst du nicht ändern oder sowas ist, sondern dass es halt einfach ganz viele schlimme Gefühle wieder hervorruft. Und im Amerikanischen nennen sie es ja Deadnaming, wenn du den Namen quasi wiederholst, den du vor deiner Transition trugst.
Ja.
Aber zu dieser Zeit
gab's da,
erstens nicht das Vokabular, zweitens nicht die Community, drittens nicht das Verständnis dafür. Also es war wahrscheinlich schon bemüht, aber das tat extrem weh, weil du halt einfach für sie einen toten Menschen immer wieder versucht hast, wachzurütteln, wenn du sie einer nennst. Aber irgendwie rauft sie sich auch mit ihrer leiblichen Schwester wieder zusammen. Nichtsdestotrotz will Lilly nicht mehr in Dänemark bleiben. Eine italienische Freundin schreibt einen Artikel über ihren Werdegang, ihre Transition, den Prozess und über Dr. Hirschfeld, was den Verkauf von allen Bildern, die Aina gemalt hatte, extrem beförderte. Mhm. Also davor noch. Bei der Vernissage wurde gemunkelt, wer könnte denn jetzt die Lilly sein? Und dort verkaufte sich dann letztlich jedes einzelne Bild.
Ja.
Anscheinend wurde Lilly auch wieder nicht erkannt, weil sie halt wirklich sehr, wie sagt man, women passing war, was Lilly zu dieser Zeit extrem wichtig war, dass sie eben wirklich weiblich und ganz klar feminin aussieht. Mhm. Zum Glück hat Lilly einen sehr unterstützenden Kreis an Freunden, der ihr klar macht, dass Lilly das Malen nicht sein lassen muss, weil einer ja auch immer schon eine Frau war und die sie eben dann motivieren wollen, wieder zu malen, um auch eben Geld zu verdienen. Und Lilly sieht es anscheinend auch so, dass Malen halt was Männliches ist und ob Lilly überhaupt malen kann und ob das überhaupt schön wird und so, hat sich total Sorgen gemacht.
Okay, interessant.
Ein anderer signifikanter Mensch in Lillys Leben war ihr Kindheitsfreund Hans Axgil, der ihr auch während ihrer Transition zur Seite stand und eine starke freundschaftliche Verbundenheit zu ihr hatte. Auch Claude steht immer noch in ihrem Leben und der macht ihr sogar einen Heiratsantrag.
Oh.
Leider kämpft Lilly immer noch mit der Idee, dass sie noch keine ganze Frau ist, weil sie sich dann eben in den Kopf setzt, eine Frau bin ich erst dann, wenn ich ein Kind bekommen kann. Sie sagt, ich will nicht mit Kopf und Händen kreativ sein, sondern mit meinem Herzen und mit meinem Blut. Ich will erleben, ein Kind durch meinen Körper zu gebären. Mhm. Eben dieses ganz starre Rollenbild, Frau ist das, Mann ist das, trägt Lilly ganz stark in sich.
Ja, ja, ja.
Also da gibt es echt so Aussagen von ihr teilweise, so dass sie sagt, so sie ist dann auf einmal viel unterwürfiger und alles, was irgendwie dominant ist und stellt halt irgendwie auch so ganz naive Fragen und so, weil das ist halt die Vorstellung von Lilly, eine Frau muss ja unterwürfig und ein bisschen naiv und dümmlich sein, weil der Mann halt über ihr steht. So.
Ja.
Dass sich sowas nicht schämt.
Sie dachte, wenn sie eine Gebärmutter hätte, dann erst könnte sie Claude heiraten, weil sie dann erst eine, unter Anführungszeichen, richtige Ehefrau sein könnte. Diese Operation wird auch durchgeführt und nach dieser letzten Operation nehmen die Berichte von starken Schmerzen und dem Gefühl von Schwäche, sogar von dem Willen zu sterben, nicht ab. Und 4 Monate später, am 12. September, verstarb Lilly Elbe im Kreis ihrer Familie. Vermutlich, weil ihr Körper dieses Organ als Fremdkörper abgestoßen hat und das letztlich zum Herzstillstand führte. Mhm. Anfang September schrieb sie noch einen letzten Brief. Jetzt weiß ich, dass der Tod kommt. Ich habe heute Nacht von Mutter geträumt. Sie nahm mich in ihre Arme. Sie sagte Lilly zu mir. Und Vater war auch dabei.
Mhm.
Also zu dieser Zeit waren ihre Eltern ja auch schon tot. Man weiß nicht, wie sie reagiert hätten.
Ja.
Aber das war ganz tief in ihr drinnen, dass sie sagt, so, ich werde einfach als Lilly akzeptiert und die Menschen erkennen mich eben als Frau an.
Na, jetzt habe ich gerade ein bisschen Pipi in den Augen.
Oh. Ja, es ist echt nicht einfach. Es war also nicht die Transformation zur Frau, sondern die alteingerosteten Rollenbilder. Eine richtige Frau muss Kinder auf die Welt bringen können, was ihr letztlich leider 1931 das Leben kostete. Lillys Geschichte überbrückt Zeit und Geografie und resoniert tief in so vielen anderen Lebenswegen. Ihre Resilienz und ihr unerbittlicher Kampf zur Selbstfindung und Selbstakzeptanz macht heute noch vielen Menschen Mut und Hoffnung. Sie war eine Vorreiterin wie keine andere und zündet eine Flamme in unserem kollektiven Gedächtnis, die weiterhin für alle brennen wird, die noch auf ihrer Reise nach Licht suchen. Aus Lillys Autobiografie von Mann zu Frau. Wir armen Menschen, was wissen wir schon über uns selbst? Und wie viel weniger wissen wir von unseren Mitmenschen? Ja, ich bin am Ende dieser Biografie angekommen. Vielleicht kam sie der einen oder dem anderen oder Xi-N anderen bekannt vor. Stefanie hat zumindest schon erkannt, um wen es sich handelte. David Ebershoff schrieb einen Roman namens The Danish Girl, welcher frei von ihrem Leben inspiriert wurde. Und 2015 wurde dieses Buch auch gleichnamig verfilmt mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle als Lilly und Alicia Vikander als ihre Frau. Mhm. Lilly hat übrigens auch ModedesignerInnen beeinflusst, weil sie während ihrer Transition ja schon auf sehr elegante, körperanliegende Kleidung gesetzt hatte, die ihrem Körper auch entsprach. Auch ihre Memoiren, Briefe, ihr Tagebuch und ihre Autobiografie sind posthum veröffentlicht und erhalten worden und gelten als geschichtliche Vorlage für Transidentitätsstudien. Und natürlich diese bahnbrechenden Operationen, die durchgeführt wurden am Dr. Magnus Hirschfeld Institut, die den Weg für geschlechtsangleichende OPs heute geebnet hatten.
Ja, ja. Na, vielen Dank für diese tolle Biografie und dafür, dass du Lilly uns vorgestellt hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe den Film, muss ich dazu sagen, noch immer nicht gesehen. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, das vor der Aufnahme noch zu schaffen. Sagt mir gerne, falls ihr ihn gesehen habt, wie er euch gefallen hat. Hast du ihn gesehen?
Ja, ich habe ihn aber, glaube ich, irgendwann im Fernsehen und da erst später reingeschalten.
Er stand irgendwo auch unter Kritik anscheinend, weil erstens natürlich dieses Hollywood-Thema und mit Eddie Redmayne als Lilly.
Na, servus.
In Dresden ist auch eine Straße nach Lilly Elbe benannt worden. Und ich bin überhaupt erst auf Lilly Elbe gestoßen, weil ich in einem Artikel gelesen hatte, dass es Proteste gab, wo es eben Anfeindungen der LGBTQIA+-Community gegenüber gab.
Okay, also in Bezug auf diese Straßennamen.
Den Straßennamen gab es dann Aufstände und Hate. Genau, so ist das leider.
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Wir werden uns jetzt im zweiten Teil über die Anfeindungen unterhalten, die in den letzten Monaten Transpersonen und queeren Personen widerfahren sind. Und im Anschluss daran einfach grob über den Pride Month, über die Flagge, über einfach so ein paar Zuckerl, die man vielleicht gerne wissen möchte, um das alles in einem positiven Licht beenden zu können. Aber ja, es war ja doch einiges in den Medien und vor allem auch wieder mal in den USA, aber auch in Österreich, und darüber werden wir jetzt kurz sprechen.
Genau, so ist es. ich fange jetzt damit an, dass sich gerade in Tennessee ein Gesetz geändert hat. Das betrifft Drag-Shows und Drag-Queens, wahrscheinlich auch Drag-Kings. Über die Differenzierung zwischen Drag-Queen und Trans und Travestie hatten wir auch in einer Folge mal genauer gesprochen. Also bei Drag Queens handelt es sich um eine Kunstform, es ist ein Kunstform.
Das ist ein Beruf letztlich.
Ist ein Beruf letztlich, genau. Ja.
Ist keine Identität, sondern ein Beruf. Ja.
Ist aber natürlich in der queeren Szene sehr verortet, Drag Shows.
Und Transpersonen können natürlich auch Drag Queens sein.
Und in Tennessee wurde jetzt das Gesetz so geändert, dass Drag Shows an öffentlichen Orten verboten werden. Und zwar an öffentlichen Orten, wo auch Kinder Zutritt haben. Das ist nämlich diese große Angst von Gouverneur Lee und von all seinen AnhängerInnen, dass man Kinder schützen muss, weil sie durch den Kontakt mit Drag Queens sexualisiert werden. Das ist so die These dahinter, die Angst, die dahinter steckt.
So absurd.
Das ist komplett absurd. Aber es geht um den Schutz der Kinder und der Familien. Kann bitte einmal jemand an die Kinder denken.
Kann bitte einmal. Aber ja, nicht an die Trans-Kinder. Ja,
nicht an die Trans-Kinder.
Nur
an unsere Cis-Kinder.
Nur an unsere Cis-Kinder.
Ich glaube, es werden nicht mehr.
Die Auftritte von Drag Queens, so heißt es, seien eben schädlich für die Kleinsten. Und der republikanische Abgeordnete Chris Todd stellte sie sogar mit Kindesmissbrauch gleich.
Wahnsinn. Aber Waffen verkaufen an Kinder ist kein Problem.
Das ist kein Problem, ja.
Alter.
Fun Fact am Rand, dieser Gouverneur Lee, der wurde dann, nachdem dieses Gesetz
erlassen
wurde, als er die Unterschrift darunter gesetzt hat, wurde er mit einem Foto konfrontiert, wo er in der Highschool Frauenkleider anhat. Eine herablassende Art. Es ist so dieses Villacher Fasching, Männer ziehen jetzt Frauenkleider an und das ist lustig, haha, so, ja. In dem Stil war dieses Foto. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in dem Kontext, weil der ja nochmal so extremer ist, das komplett zu verbieten zu wollen und sagen, Kinder werden da sexualisiert und das ist eine Bedrohung für die Kinder, ist es natürlich ein gelungenes Konter.
Ja.
Weil eben, es ist an einem öffentlichen Ort, an einer Schule, wo er das anhat, also nach seinem eigenen Gesetz würde er damals sich strafbar machen. Weil wir schon bei Strafen sind, wenn man gegen dieses Gesetz verstößt, drohen einem bis zu einem Jahr Haft und bis zu $2,500 Strafe. Es ist jetzt so, dass in Tennessee schon wirklich viele Drag-Shows und alles Mögliche abgesagt wurde, weil die Community einfach auch nicht weiß, wie es dann umgesetzt wird, das Gesetz, oder wie streng da durchgegriffen wird. Laut PAN America, eine Organisation, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt, befinden sich in 14 Staaten ähnliche Gesetzesvorlagen in Arbeit. Also Tennessee ist da jetzt nur der erste Staat von mehreren. So soll es in South Carolina künftig eine schwere Straftat sein, wenn Kinder zu einer Drag-Show dürfen. Zusätzlich dazu wird ab Juli in Tennessee die medizinische Behandlung von Transjugendlichen eingeschränkt. Sie dürfen nur noch in wenigen Fällen Hormonbehandlungen oder chirurgische Eingriffe bekommen. Und Ärztinnen und Ärzte, die dagegen verstoßen, können mit Strafzahlungen bis zu $25,000 belegt werden. Ja,
dass sich sowas nicht schämt.
Das ist, gibt eine große Bewegung, die da wirklich sehr emotional und sehr irrational, wie ich finde, argumentiert, wie schädlich Drag-Shows sind. Oder
die waren alle noch nie in einer Drag-Show, glaube ich.
Das ist halt auch so eine fröhliche, unterhaltende Form von Entertainment, wo man sich auch halt irgendwie denkt, aber wie kann man denn sowas als böse oder schlecht wahrnehmen? Ja. Etwas, was halt so positiv, fröhlich, bunt, laut, witzig ist. So. Ja,
voll.
Genau, aber nicht nur in Amerika. In Amerika ist es besonders extrem, weil hier einfach wirklich Gesetze erlassen werden. Aber nicht nur in Amerika besteht diese Meinung, dass Drag für Kinder gefährlich sein könnte.
Ja, was in Amerika auffällt, ist, dass eben sehr laut darüber gesprochen wird, so wie du vorhin gesagt hast, auch sehr emotional darüber gesprochen wird. Und was ich sehr spannend fand, ich habe mir ein Interview von Sasha Colby angeschaut. Sasha Colby war die Gewinnerin der letzten Staffel RuPaul's Drag Race, also eine Transfrau, hat diese Staffel gewonnen. Sie meint, es sei anscheinend im Gesetz so drinnen verankert, dass Menschen sich auch nicht so ankleiden dürfen, entgegensetzt dem bei ihrer Geburt zugeschriebenen Geschlecht.
Und das ist halt richtig krass, weil da waren wir definitiv schon weiter.
Also da geht's auch ganz klar in die Richtung, wir wollen keine Transpersonen.
Ja.
Es geht bei diesen Drag-Queen-Geschichten natürlich um queere Gruppen. Also es geht im Grunde genommen darum, dass queere Gruppen keinen Raum einnehmen dürfen in der Öffentlichkeit.
Echt?
Ich komme auf Österreich zurück zu sprechen. Schon letztes Jahr, 2022, haben Rechtsextreme vor einer Drag-Queen-Lesung den Eingang der Wiener Hauptbücherei zugemauert. Und dann hat eine Drag-Kinderbuchlesung in einer Wiener Buchhandlung nach Drohungen im Internet auch nur unter Polizeischutz stattgefunden. Und heuer im April gab es auch eine sehr, sehr große Demo vor der Türkis-Rosa-Lila-Villa in Wien, wo eben auch wieder Rechtsextreme anlässlich einer Kinderbuchlesung einer Drag-Queen zu Protesten aufgerufen hatten. Und dann gab es eben diese Gegendemo.
Ja.
Da hatte Freya van Kant Kindern als Drag Queen vorgelesen. Es waren an die 100 Personen, die sich direkt vor dem Gebäude versammelt hatten und dann unter anderem mit Radetzky-Marsch gegen die Lesung protestiert hatten. Und die Gegendemonstration fand dann dennoch statt und die Lesung war auch dennoch gut besucht, lief unter dem Motto Drag is not a crime.
So zur Einordnung, man muss halt schon sagen, dass die Gegendemo auch viel größer war, also die Queer Community hat einfach viel mehr Leute mobilisieren können als jetzt die Rechten. Ja. Nichtsdestotrotz, dass das irgendwie so groß aufgerufen wurde, ist natürlich trotzdem ein Armutszeugnis, ne? Also dass die überhaupt stattgefunden hat.
Die türkis-rosa Liedervilla war erst Ende März auch wieder Angriffsziel, weil Rechtsextreme auf ein Baugerüst geklettert sind und ein Plakat, also mit einer Parole, die gegen die Community gerichtet war und oben befestigt hatte und halt Flugblätter verteilt hatte.
Was traurig und sicher für die Community schmerzhaft genug ist, dass es einfach so viele Leute gibt, die sich da nicht damit auseinandersetzen oder zu wenig auseinandersetzen oder da irgendwie Vorbehalte haben, weil sie keine Berührungspunkte haben und die da einfach kein Verständnis dafür haben. Das ist das eine. Aber das andere ist halt nochmal, dass ich irgendwie auf ein Baugerüst klettere, Transparente produziere, Flyer produziere, dass ich da auch irgendwie mit so einer Aktivität, also es ist eine, so ein passives sich nicht drum scheren und irgendwie Leute deadnamen oder so, weil man es halt irgendwie, oder homophobe Bemerkungen machen, weil man es irgendwie so gehört hat und weil man es so in sich drin hat und das einfach alles überhaupt nicht hinterfragt. Aber dann irgendwie so wirklich aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen, zu protestieren, glauben, Aufklärungsarbeit leisten zu müssen, das ist halt nochmal ein Step weiter und ja, das ist ekelhaft.
Wie wir vorhin auch schon gesagt haben, christliche Fundamentalisten fühlen sich da halt irgendwo auch zu Hause und ich glaube, wenn Religion im Spiel ist und Religion zum Extremismus, ich meine, Extremismus aus allen Richtungen kann gefährlich werden. Ja, ob es jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiös motivierter Extremismus ist, alles, was in dem Moment, wo ich bereit zur Gewalt bin, finde ich es gefährlich. Und in dem Moment, wo ich einer anderen Person verbiete, zu sein, wie sie ist, ja, ohne dass sie wem anderen wehtut, finde ich es auch gefährlich.
Ja.
Und das kommt wahrscheinlich auch noch aus dieser Ecke heraus, von wegen so, ja, macht's, was ihr wollt, aber macht es hinter euren eigenen vier Wänden und muss man ja nicht in die Öffentlichkeit gehen und zeigen, wer man ist und so. Ja. Ohne halt je ein Interesse an dem Leben dieser Menschen zu zeigen, was halt traurig ist, ja, weil sie halt sagen, ja, ich habe keine Berührungspunkte damit, also warum auch? Gut, ich habe auch einen Artikel hier offen von Amnesty International, der lautet LGBTQIA+-Rechte sind Menschenrechte, den stelle ich gerne auch in die Shownotes. Da kann man auch noch mal ganz grob drüber lesen, was ist was. Es sind auch die Definitionen, die Erklärungen drinnen beschrieben, wer diskriminiert wird, welche Symbole es gibt. All das findet ihr zusammengefasst, finde ich sehr gut in diesem Artikel. Ich zitiere den ersten Satz oder den ersten Absatz. Überall auf der Welt werden Menschen dafür angegriffen, wen sie lieben, wie sie sich kleiden und letztlich dafür, wer sie sind. In zu vielen Ländern bedeutet das Leben als lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, queere, intergeschlechtliche, asexuelle oder agender-Person tägliche Diskriminierung. Diese Diskriminierung kann aufgrund sexueller Orientierung, Geschlechteridentität, dem Geschlechtsausdruck oder den Geschlechtsmerkmalen geschehen.
Die Seite von Amnesty ist überhaupt eine sehr gute Quelle für dieses Thema. Auch ich habe da einen Artikel, den ich in die Shownotes stellen werde, wo es nämlich darum geht, wie es denn zum Pride Month kam, geschichtlich. Warum ist denn das im Juni? Wie ist denn da die Geschichte dazu? Wie ist denn das entstanden? Das Ganze ist entstanden in New York Ende der 60er Jahre, genauer gesagt am 28. Juni 1969, bei den sogenannten Stonewall-Aufständen. Das Stonewall Inn, das auch heute noch existiert, ist eine beliebte Gay-Bar in Greenwich Village in New York City. Ende der 60er Jahre war die Situation auch so, dass es für schwule, Lesben, Trans-Leute, also für die gesamte Queer, LGBTQIA+-Community, sehr wenig Räume gab. Also man konnte sich so nicht zeigen auf der Straße und diese wenigen Gay-Bars, die es gab, die waren halt irgendwie so die Räume, wo die Leute einmal am Tag, zumindest wenn sie abends fortgegangen sind, so sein konnten, wie sie sind.
Weiß ich jetzt nicht, ob das in den Artikel drinnen steht, aber ich habe irgendwo mal nachgelesen, dass es auch aus dieser Zeit kommt, wo man gesagt hat, are you a friend of Dorothy's?
Und das war dieser. Das hattest du mal gesagt, genau.
Ja. Das ist so die Deckfrage gewesen, ob du queer bist, mehr oder weniger. Und mit Dorothy war Dorothy aus dem Zauberer von Oz gemeint.
Ja. Auf jeden Fall eben, weil es so wenig Räume gab oder auch diese Frage, die wurde halt deshalb gestellt, weil es halt so viel Repressionen von außen gab und so viel Diskriminierung und in erster Linie auch von der Polizei. Ja. Also diese Bars wurden auch regelmäßig gefilzt, da gab es regelmäßig Razzien, die wurden regelmäßig geschlossen und die Leute dort wurden halt brutal aus diesen Bars entfernt. Und so ist es dann eben auch am 28. Juni geplant gewesen, 1969, eben im Stonewall Inn. Da kam es dann zu einer Polizeirazzia. Die Gäste wurden brutal durchsucht. Sie verlangten Ausweispapiere und sie nahmen alle Personen fest, die sie für homosexuell hielten oder deren Kleidung nicht den stereotypen Geschlechterrollen entsprach. Und die LGBTQIA+-Gemeinde, die da gerade gefeiert hat, war es aber wirklich leid, sich das gefallen zu lassen und sich so schikanieren zu lassen. Und sie haben begonnen, sich zu wehren. Es gibt nach wie vor jetzt unterschiedliche Einschätzungen, wie das genau verlaufen ist damals und wie dieser Aufstand begonnen hat. Aber die Leute, die dabei waren, die sind sich einig darüber, dass drei Women of Color, nämlich Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera und Stormy Dalavery, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Sie animierten nämlich die Gäste dazu, sich gegen die Polizei zu wehren. Marsha und Sylvia sind Transpersonen und sie waren ständiger Drangsalierung ausgesetzt, vor allem durch die Polizei. Es war halt damals verboten für Menschen, die von Geburt zum Beispiel als Mann eingeschätzt wurden, Frauenkleider zu tragen. Seit Stonewall hat sich das total geändert und jetzt ist in Amerika diese Bewegung wieder rückläufig, wie wir jetzt auch vorher gerade gehört haben. Das heißt, dass bei diesen Razzien in diesen Bars und auch eben da im Stonewall Inn es so aussehen sollte, dass alle Menschen in Frauenkleidung einer Leibesvisitation unterzogen werden sollten auf den Toiletten. Und wenn die männliche Geschlechtsmerkmale haben, dann werden die halt sofort festgenommen worden. Und Marsha und Sylvia weigerten sich, diesen Anordnungen Folge zu leisten. Und dadurch ist diese Spannung zwischen Polizei und Gästen immer größer geworden. Und es hat sich dann auch dieser ganze Konflikt auf die Straße halt verlagert. Es gab dann Gesänge wie We Shall Overcome und Gay Power.
Da muss ich kurz innehalten. Ich glaube, We Shall Overcome wird auch Titel unserer Playlist, diese Folge. Ich dachte, Das darf ich nicht vergessen. Aber das ist glaube ich, ein guter Song.
Das ist ein guter Song, ja, voll. Stormy Dalavery, das ist eine Lesbe aus Louisiana, die auch als Drag King bekannt war in der Szene in New York damals. Die wurde mehrmals mit dem Polizeihelm geschlagen auf den Kopf und sie hat dann zu den umstehenden Leuten auf der Straße gerufen, warum macht ihr nichts, warum helft ihr nicht? Und daraufhin haben wirklich Leute halt eingegriffen und reagiert.
Meine Fresse, die war aber mutig.
Die Polizeikräfte wurden mit Münzen und Flaschen beworfen und sie zogen sich daraufhin in die Bar zurück. Und als die Menschenmenge vor der Bar immer größer wurde, warfen einzelne Personen auch Mülleimer durch die Fenster. Viele Menschen, die in dieser Nacht dort waren, hatten zum ersten Mal das Gefühl, sich wehren zu können und zu zeigen, dass sie diese Diskriminierung nicht länger ertragen wollen und dulden wollen. Die Polizeikräfte, die dann zur Verstärkung gerufen wurden, brachten Tränengas, um die Leute auseinanderzutreiben. Doch es kamen immer mehr Menschen und so viele Menschen, dass dieser ganze Aufstand einfach 4 Tage lang gedauert hat.
Oh, schön. Und dieser, also nicht schön, aber
schon. Ja, aber es ist schon, es war so ein Ermächtigungserlebnis einfach für die Leute, die da waren.
Ja.
Dieses Stonewall Inn ist übrigens in der Christopher Street, deshalb auch Christopher Street Day. Das ist alles auf dieses Ereignis zurückzuführen. So ein Erweckungserlebnis. Ne?
Ja.
Und damit ist es auch wirklich ein Wendepunkt in der schwulen, Lesben, Trans, wie in der Queer-Rechtsbewegung, was einfach ein wirklicher Wendepunkt. Ne?
Ja.
Der ist jetzt sicher keine Draht.
Ein Jahr danach, am Jahrestag, kamen dann die Menschen auch zurück an diese Bar und das wird als erster Christopher Street Liberation Day gefeiert. Weil von da an war das eben, dass dieser Tag immer wieder gefeiert wurde. Und daraus, weil das eben im Juni war, hat sich dann eben die ganzen Christopher Street Days, die weltweit ja alle im Juni stattfinden, herausentwickelt. Und daraus dann dieser Pride Month, dass eben dieser ganze Monat gefeiert wird.
Ich finde es immer wieder spannend, dass man sich das auch wieder bewusst machen kann, dass PionierInnen aus aller Welt einfach auch People of Color sind und waren.
Ja.
Oh.
Thema Regenbogenparade. Habt ihr schon sicher oft diese riesen Regenbogenflagge gesehen? Und ich habe mir gedacht, abschließend wäre es doch ganz nett, wenn ich euch diese Flagge erkläre und euch auch erkläre, warum sich diese Flaggen immer wieder mal verändern. Die klassische Regenbogenflagge, also oben rot, orange, gelb, grün, blau, lila, nennt sich die LGBT Plus Pride Flag beziehungsweise die San Francisco LGBT Plus Pride Flag von Harvey Milk. Die LGBT Plus Pride Flag, auch Regenbogenfahne genannt, entstand 1978 in San Francisco, als Harvey Milk, der erste geoutete schwule Mann, der in den USA ein öffentliches Amt bekleidete, Gilbert Baker damit beauftragte, der queeren Community ein positives Symbol zu designen. Davor wurde oft noch dieses pinke Dreieck als Symbol benutzt, mit dem die Nazis eben in Konzentrationslagern schwule bzw. queere Männer kennzeichneten. Mhm. Aber eben auch zur Selbstermächtigung und um sich selbst das Symbol auszusuchen, ist dann eben diese Regenbogenfahne entstanden. Und hatte noch zwei weitere Farben, Pink und Türkis. Pink konnte jedoch nicht als Massenware auf Fahnen gedruckt werden. Und als die Fahne immer bekannter wurde, wurde Türkis auch gestrichen, damit sie eine gerade Zahl an Streifen hatte. Jede Farbe hat eine Bedeutung. Pink stand für Sexualität, Rot für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Türkis für die Kunst, Blau für Harmonie und Lila für Spiritualität. Mittlerweile haben viele dieser Flaggen schon so ein kleines Eck hinein. Also man sieht so die Regenbogen und hat so eine Art Pfeil, der nach rechts zeigt in unterschiedlichsten Farben. Also geht von weiß auf rosa auf hellblau auf braun auf schwarz. Die nennt sich Progress Flag und soll eben die Trans Pride Flagge in dem Keil weiß, rosa, hellblau darstellen. Und braun und schwarz sind die Farben der marginalisierten Communities. Der Keil, der in die Richtung der Flagge gerichtet ist, symbolisiert, dass noch viele Fortschritte vor uns liegen. Durch die Farben soll ein besonderes Augenmerk auf Transmenschen und Schwarze und andere Personen of Color gelegt werden. Außerdem soll der schwarze Streifen auch diejenigen repräsentieren, die mit AIDS und dem dazugehörigen Stigma leben oder daran gestorben sind. Mhm. Und dann, das ist die Flagge, die ich zu Hause habe. Da ist dann noch ein kleines gelbes Eck hineingekommen und ein lila Kreis drin. Du schaust mich so an, hast du sie noch gar nicht gesehen, diese Flagge?
Ich überlege gerade.
Ich zeig sie dir, diese hier.
Ah ja, nein, die hatte ich noch nicht gesehen.
Hast du noch gar nicht gesehen? Nein. So schauen die meisten, glaube ich, auch heuer bei der Regenbogenparade aus. Die nennt sich aktualisierte Progress Flag nach Valentino Vecchietti. Nachdem sich der Intersex-Aktivist Valentino Vecchietti der Non-Profit-Organisation Intersex Equality Rights UK mit der Progress Pride Flag beschäftigt hat, beinhaltet die aktualisierte Progress Flag die Pride-Farben, aber eben auch diesen lilanen Kreis der Inter-Pride-Flagge. Es gibt noch viel mehr Flaggen. Schaut euch die alle an, die sind auch alle sehr spannend. Die Trans-Flagge kennen viele vielleicht schon. Eine, die mir zum Beispiel noch neu war, ist die Pride-Flag für queere Weiblichkeit. Ist für Trans-Frauen, nicht-binäre Weiblichkeiten, frauenliebende Frauen und alle anderen, die sich mit Weiblichkeit und Queerness identifizieren. Genau, und dann gibt es noch Flaggen der sexuellen Vielfalt von bis. Ist, glaube ich, schöner, sich anzuschauen, als sich in einem Podcast die Farben beschreiben zu lassen.
Aber du beschreibst so schön die Bilder.
Dankeschön.
Aber wir werden es vielleicht auch einfach in Instagram oder so auch nochmal die Flaggen.
Sehr gerne, sehr gerne. Und falls irgendwann mal in Zukunft dann doch einmal Personen zuhören, die vielleicht Sehbeeinträchtigungen haben, dann hoffe ich zumindest, dass ich die Flaggen, die ich bisher beschrieben habe, halbwegs gut beschreiben konnte, von oben nach unten. Und ja, einfach, dass bewusst gemacht wird, dass es halt einfach noch ganz, ganz viele andere Flaggen gibt. Flaggen. Es gibt noch so viele andere Flaggen.
Widerliche Weibsbilder.
Ich habe jetzt noch einen Punkt.
Bitte.
Und nämlich geht es dabei darum, ein guter oder eine gute Ally zu sein.
Oh ja, das müssen wir unbedingt lernen.
Ja, das müssen wir lernen. Ally eben aus dem Englischen steht für Verbündete, Verbündeter. Und da geht es eben darum, wie man für Leute aus der Queer-Community als Verbündete einstehen kann und wie man die unterstützen kann.
Gibt es übrigens auch für People of Color, also wie bist Natürlich, du ein genau. Ally for Black People oder was auch immer, ja?
Genau. Hier geht es jetzt eben um die LGBTQIA+-Community. Mhm. Punkt 1, das ist natürlich das Wichtigste, dass man die eigenen Privilegien sieht und erkennt und auch benennt, die ja irgendwie auch am Schirm hat. Weil ich glaube, das ist ja ganz oft irgendwie bei all diesen Themen, das Problem, dass man dann sagt, naja, ich bin ja eh nicht homophob, ich bin ja eh nicht rassistisch, ich sehe keine Farben so. Das ist halt irgendwie der falsche Ansatz. Das
ja.
impliziert halt, dass es ja keine Diskriminierung gibt in deiner Welt, weil du das ja nicht einmal siehst. Und ja, damit ja. hilfst du Betroffenen nicht.
Ja? Ja.
Genau, also eben anerkennen, dass man Privilegien hat und dass man eine andere Lebenswirklichkeit hat, dass man viele Dinge, die Leuten aus der Community alltäglich passieren, noch nie erlebt hat und dafür einfach ein Bewusstsein zu bekommen. Konkret heißt das zum Beispiel, dass man natürlich selbst Misgendern und Deadnaming vermeidet, aber auch, dass man einschreitet, wenn man wo mitbekommt, dass jemand falsch gegendert wird, obwohl vielleicht darauf hingewiesen wurde oder sie, dass man eben, Deadnaming hat mir vorher auch erklärt, dass man den Namen, dass jemand den Namen benutzt, der schon abgelegt wurde, weil er mit einer alten, abgelegten Identität zu tun hat, die nicht mehr aktuell ist, was eben sehr verletzend ist für Betroffene und die dann oft in der Situation aber auch überfahren sind oder so, einfach nicht schnell reagieren können und das als Ally, dass man dann daneben steht und sagt so, hey, das ist gerade Deadnaming, was du da machst und es ist nicht schön. Bitte verwende doch den Namen, der dir gesagt wurde.
Natürlich mit Rücksicht auf die Person, die betroffen ist. Also schon ein bisschen spüren, will dir das gerade oder also würde der das gerade helfen
ja.
oder geht es jetzt um dich, dass du jetzt den White genau. Knight spielen willst.
Genau, genau, ja.
Das wollen, it should das be wollen about the other person, not about you.
It should be about the other person und man auch nicht gleich irgendwie, ich glaube, nicht mit dem Arsch ins Gesicht fahren, sondern man sagt so, hey,
ja.
das hier, das es gibt einen Namen dafür, das ist Deadnaming. Und
if
so.
You see something, say something, oder?
Genau,
ganz
genau.
Der klassische Saga.
Genau. Dann eben auch, dass man die Mitmenschen prinzipiell nach den Pronomen fragt, die sie sich wünschen. Und dass man auch selbstverständlich seine eigenen Pronomen angibt, auch wenn das jetzt Cis-Pronomen sind, wo man nie misgendert wird, weil man eben eh Cis ist, trotzdem dann sagen, ich möchte mit sie angesprochen werden, ich möchte mit er angesprochen, also meine Pronomen sind sie, meine Pronomen sind er, was auch immer so. Ja.
Wie auf Instagram zum Beispiel,
genau,
kann man ja auch
Instagram.
Ganz leicht angeben.
Man kann es aber auch zum Beispiel in der E-Mail-Signatur angeben, was dann auch nochmal was Offizielleres hat als bei Instagram so. Ja. Was einfach auch hilft, weil es einfach darum geht, dass eine Selbstverständlichkeit dafür geschaffen wird, dass Pronomen genannt werden.
Darf ich die ganz kurz dazwischengrätschen zum Thema
schon
Pronomen?
Wieder.
Schon wieder. Das habe ich nämlich vorhin vergessen zu erklären. Ich glaube, ich habe das eh mitbekommen. Ich habe bei meiner Biografie ja auch versucht, andere Pronomen zu benutzen. Es gibt andere Podcasts, wo entschieden wurde, einer mit er zu bezeichnen und Lilly mit sie anzusprechen. Ich habe mir gedacht, es ist halt schwierig, man kann sie heute nicht mehr fragen. Aber weil es eben auch für einer eben eine andere Persönlichkeit war als für Lilly, deswegen machen das viele so. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche was Neutraleres, weil ich glaube, aus dem Blick der heutigen Zeit ist es zumindest etwas freier, weil man ja sagen kann, dass Lilly ja immer schon in einer drinnen war und dass Lilly ja immer schon die Person war, die sie sein wollte. Also zum Schluss ganz klar wollte Lilly immer als sie bezeichnet werden und alles davor habe ich dann halt einfach versucht mit N und Xi eben noch zu beschreiben. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo für Lilly klar war, dass sie unbedingt Lilly eine Frau sein möchte, da habe ich angefangen, Lilly als sie zu bezeichnen. Nur falls es eben vorhin zu Konfusion geführt hat, das war meine Idee dahinter.
Ja, genau. Ein weiterer Punkt ist natürlich bei homophoben oder transphoben Witzen oder Sprüchen einzuschreiten, aufzustehen und zu sagen, das ist nicht okay, so etwas zu sagen und das auch zu machen in Rahmen, wenn jetzt keine queeren Leute anwesend sind, also auch wenn die nicht da sind, verteidigen und sagen, hey, ich finde das geschmacklos und nicht okay, wenn du solche Sprüche machst. Der Journalist Carlos Massa hat eine Anleitung zum Ally-Sein geschrieben und da schreibt er, als Ally sollte man den queeren Menschen im eigenen Umfeld zuhören, sie fragen, wie es ihnen geht und sich dabei bewusst machen, dass sie potenziell Dinge durchgemacht haben oder noch immer durchmachen, die für eine heterosexuelle und cisgeschlechtliche Person unvorstellbar sind und dabei Unterstützung anbieten, wo es geht, ohne sich in die Rolle des Retters zu begeben, was auch du vorher gesagt hast. Der Weg zur Gerechtigkeit muss gemeinsam gegangen werden und nicht queere Menschen tragen dabei die gleiche Verantwortung wie LGBTQ, da sagt er LSBTIQ Sternchen.
Das ist ein deutscher Artikel, oder? Lesbisch, schwul, bi, trans, queer.
Interqueer, mhm. Ja. Nur wer dies spürt und sich über das eigene Handeln nicht profiliert, kann ein wahrer Ally sein. Das sind Dinge, die wir uns auch vornehmen.
Mhm.
Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man sich immer bewusst ist, dass man
noch was dazu zu lernen hat.
Dass man noch was dazu zu lernen hat. Ja. Und dass man eben.
Es war mir auch ganz lang. Also ich, durch uns und durch unseren Podcast auch schon ganz viel dazugelernt, glaube ich zumindest, wenn ich so vergleiche vom letzten Jahr, von anderen Folgen. Vielleicht würde ich andere Dinge auch mittlerweile anders machen. Aber,
ja, voll, ich auch, ja, bestimmt.
Auch zu verstehen, dass unser Feminismus, also ich spreche jetzt mal nur für dich und mich, ja. Weil von uns beiden weiß ich es,
ja.
Ein intersektionaler Feminismus ist und nicht nur ein Frauen für Frauen und.
Ja.
Also klar sollen Frauen auch zu Frauen halten, aber ihr wisst, was ich meine, dass, ja. dass wir da einfach inklusiver sein können und dass es nicht nur für Cis-Frauen gilt. Und dass das Patriarchat einfach uns allen wehtut,
genau.
Inklusive Cis-Männern.
Genau. Hast du jetzt noch Song-Empfehlungen für heute außer We Shall Overcome?
Ich finde We Shall Overcome ein super schönes Überthema. Ich schaue mal, ob ich mich von der Pride-Parade vielleicht noch inspirieren lasse,
genau,
um ein, zwei
stimmt,
Lieder
ja.
dazuzunehmen. Aber damit bin ich schon überglücklich. Und ich bin sowieso überglücklich, weil ich wieder mit dir eine Folge aufgenommen habe. Juhu.
Ja, ich bin auch überglücklich und ich danke dir sehr für die spannende Biografie und das coole Thema, das du mitgebracht hast.
Ja,
das ist wieder eine sehr feine Folge geworden, finde ich.
Finde ich auch. Ich danke dir wieder für die genaue Recherche und das Zusammensitzen und das Zusammensein mit dir vor allem.
Ja.
Und nochmal danken wir euch da draußen, dass ihr wieder zuhört, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wie zu Beginn angekündigt, dann folgt uns auf jeden Fall in der Podcast-Version eurer Wahl, beziehungsweise auch ein Herzchen.
Oder die Glocke
gibt
es auch.
Oder die Glocke, dann kriegt ihr jedes Mal mit, wenn eine neue Folge rauskommt.
Ja, man kann auch wählen, wie viele Sternchen man dem Podcast gibt. Da freuen wir uns auch über sehr viele Sternchen. Genau, wir freuen uns einfach, wenn ihr da uns unterstützt auf der Plattform, wo ihr selber seid.
Ja.
Wir freuen uns über Follower auf Instagram.
FollowerInnen.
FollowerInnen, genau.
Das passiert mir ja auch noch ständig, keine Sorge.
Genau,
genau.
Auf jeden Fall Vibesbilder.
Und empfehlt uns weiter. Ja, entschuldige, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Sag's nochmal, wie heißt unser Instagram-Kanal?
Vibesbilder.podcast heißt der Instagram-Account und es gibt immer wieder schönen Content da drauf.
Ja, und jetzt ist auch gut.
Jetzt ist auch gut, jetzt verabschieden wir uns. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen,
lasst es euch gut gehen.
One, two, three, jump!